d'en faire ainsi localement les centres nouveaux de l'initiative et de la coopération et les ressorts du développement.
Frankreich, ein Land, das nicht nur von Paris aus regiert wird, sondern dessen Regionen selbst zu Zentren der Initiative werden. Das war die Idee von Charles de Gaulle. Und was ist daraus geworden? Das kann man sich natürlich in Paris anschauen oder man läuft einfach einmal quer durch Frankreich. Das ist Folge 109 von Frankophil. Mein Name ist Andreas Noll. Neue Zentren der Initiative und der Zusammenarbeit sollten Frankreichs Regionen werden. Das haben wir gerade Charles de Gaulle sagen hören. Der O-Ton stammt aus dem März 1969. De Gaulle wollte Frankreich regionalisieren und damit ein Stück weit von seinem extremen Zentralismus lösen. Sein Reformprojekt scheiterte wenige Wochen später in einem Referendum. De Gaulle trat zurück. Aber die Frage, die er damals stellte, beschäftigt Frankreich bis heute. Wie viel Paris braucht dieses Land und was bleibt vor Ort, wenn sich der Zentralstaat zurückzieht? Mein Gast heute hat darauf einen ziemlich ungewöhnlichen Blick. Bernd Hüttemann beschäftigt sich beruflich seit Jahrzehnten mit Europa. Er ist Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland und berät die Deutsche Bischofskonferenz in Europafragen. Bernd, seit 2016, also seit 10 Jahren, kann man sagen, durchquerst du Europa zu Fuß auf dem Jakobsweg. Was sieht man von Europa mit, ich weiß nicht, wie schnell du läufst, aber mit 5 Kilometern pro Stunde, was man aus Brüssel oder Berlin vielleicht nicht sieht?
Ja, ich schummel ja so ein bisschen, ne? Also ich bin halt immer in so Etappen unterwegs und was andere sofort in einem Schwung schaffen, das habe ich auch erlebt. Das schaffe ich nur in Etappen. Aber dann hat man natürlich auch so quasi nochmal so Punkte, wo man nochmal innehält. Ja, man erlebt erheblich mehr, weil man doch wirklich merkt, dass Europa doch mehr zusammengewachsen ist oder schon immer gewachsen ist und auch entstanden ist mit viel mehr Zusammenhängen, als man das sich vorstellen mag, wenn man halt über EU-Gesetze sich beugt und sagt, sind die jetzt in Ordnung, damit wir alle ein besseres Leben haben in Europa.
Du sagst jetzt Verbindungslinien, du schreibst in deinen Texten auch über verschiedene Schichten, die du da erlebst. Wann hast du gemerkt, ich laufe hier nicht einfach durch verschiedene Landschaften, sondern gewissermaßen durch verschiedene Europas?
Ja, die Schichten nenne ich auch so ein bisschen mal, irgendwann ist mir das so in den Kopf gekommen, Probegrabungen, ne? Also wie so ein Archäologe, der ja gar nicht weiß, was er da macht. Man geht einfach los und gräbt einfach mal und geht durch einen bestimmten Bereich durch und merkt dann halt, dass es da Schichten gibt, die dann interessant sein könnten. Und diese Schichten, das habe ich zum ersten Mal komischerweise in Sachsen-Anhalt erlebt. Als ich dann irgendwie in so einem Schneegestöber gelandet bin in Jericho, eine wunderschöne Klosteranlage an der Elbe. Und ich dann rübergelaufen bin über eine Autobahnbrücke natürlich, ganz unstandesgemäß, und dann auf einmal auf der anderen Seite merkte, wie viel mehr Fachwerk da war oder viel weniger Backsteinhäuser, die klein waren, was natürlich für Landarbeiter früher war. Westlich der Elbe merkte man, das war halt das Gebiet, was schon relativ viele freie Bauern hatte. Und das merkte man, ja. Also das ist schon interessant, wie man die geschichtlichen Schichten schon entdeckt. Und das hat sich natürlich potenziert, wenn man dann von Deutschland nach Frankreich kommt oder sogar, ich habe ja Luxemburg auch durchwandert quasi, dann merkt man das auch, wo dann das Heilige Römische Reich aufhört auf einmal innerhalb Frankreichs, ja. Das ist schon wirklich spannend, wenn man das zu Fuß macht, dann kann man ja ein Dorf eine Stunde lang betrachten, denkt sich dann so seine Sachen und dann fällt einem auch was auf. Das hat sich dann durchgezogen bis Toulouse, wo ich jetzt bin.
Es fällt einem was auf, sagst du. Wir waren jetzt gerade laut deiner Erzählung oder mit deiner Erzählung in Luxemburg gehen wir dann noch mal ein paar Kilometer weiter von Luxemburg nach Lothringen. Über Lothringen schreibst du, Lothringen dagegen wirkte erschöpft. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil ich damit mit diesem Satz auch wenig anfangen konnte. Was hast du dort gesehen, ja, dass du zu diesem Urteil kommst, der Erschöpfung?
Ja, das war natürlich auch die Zeit so ein Stück weit nach der Pandemie, ja, wo auch dann über die Grenzschließungen wirklich auch viel geredet worden ist. Also die Menschen waren einfach stinkend sauer. Aber man merkte auch, dass das Gebiet natürlich in vielen Bereichen auch Industriekultur hatte. Was ich noch aus dem Ruhrgebiet kenne, ja, aus meiner Familie Westfalen, da sah man das und dann merkte man so, da gibt's auch so Narben, die natürlich auch mit dem Kriegen zu tun hat. Man spürte so ein Stück weit, wo stehen wir jetzt und wie können wir überhaupt weitergehen? Da gab's nicht viel Positives, weil es doch das Kernland eigentlich Europas ist. Das ist genau das Gebiet, wo Schumann wirkte. Habe ich auch vorher nicht so wahrgenommen. Ich dachte immer, da müsste doch eigentlich jetzt der Riesenaufbruch herrschen. Es war aber sehr viele Desillusionierungen, die man sich in Paris und in Berlin wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend im Negativen.
Auf Robert Schumann kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde ganz gerne nochmal bei diesem Blick bleiben, auch bei den historischen Analogien, die du gerade da erwähnt hast mit dem Heiligen Römischen Reich, dann deine eigene Familiengeschichte im Ruhrgebiet. Kann man Wohlstand, Strukturwandel, Stichwort Ruhrgebiet und politischen Frust, darüber werden wir auch noch sprechen, tatsächlich erwandern? Sieht Frankreich, ja, wie soll ich sagen, zu Fuß anders aus als auf einer politischen Landkarte?
Vielleicht so eine kleine Korrektur. Ich bin schon sehr verwurzelt im Paderbörnschen, sagt man so, ne? Also in diesem, wo ich auch durchgewandert bin, ne? Durch meine Heimatgebiete, meiner Großmutter vor allen Dingen auch und Großvater. Mhm. Während das Ruhrgebiet ist dann halt auch in Westfalen schon immer dieser Punkt gewesen, wo man sich dann auch dran rieb und unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht innerhalb von Familien. Und das merkt man in dem Gebiet übrigens auch. Das ist ländlich geprägt auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt diese industrielle Prägung. Und ich habe das wirklich gespürt, dass die Wahrnehmung der Menschen natürlich durch die Dörfer geprägt wird, aber auch natürlich durch die neue Rolle eines Dorfes. Und das ist natürlich in Frankreich ein Stück weit anders als in Deutschland, wo Dörfer noch Dörfer sind und in Deutschland sind das eher so Vorstädte, ne, für die Pendler, ja, oder die wohnen da halt, weil sie halt große Häuser bauen können. Und in Frankreich merkt man schon so ein Stück weit den Bruch viel stärker. Aber trotzdem sind das noch Gebiete, Industriegebiete Europas, die ähnlich sind. Das ist ja Luxemburg, Lothringen, Ruhrgebiet. Das kann man super vergleichen. Das macht einfach zu Fuß dann, merkt man das, weil man dann halt natürlich dann auch durch schreckliche Gebiete läuft. Also das ist das Schöne bei diesen Pilgerwegen nach Santiago. Man durchquert eben nicht nur die schönen, netten Gebiete, sondern man muss dann auch mal was überbrücken und dann läuft man auch mal stundenlang durch Industriegebiete. Ist nicht schön, ja.
Und welche Brüche, also natürlich zunächst mal mit Blick auf Lothringen, aber vielleicht auch mit Blick über diese Region hinaus, welche Brüche innerhalb von Frankreich sind dir unterwegs bislang besonders aufgefallen? Gibt es da etwas?
Also der erstaunlichste Bruch, den ich erlebt habe, war das Gespräch mit einem Pfarrer in Thionville, in Lothringen, wo ich übernachtet habe,
also
in
der Pfarrei. Wirklich ganz genau an der Grenze, ne?
Ja, genau. Das ist genau dort, wo Schumann auch Abgeordneter war. Monet lebte die Ecke, ne? So, das ist so. Und dann übernachtete ich in dieser Pfarrei und die war super ausgestattet. Ich dachte, wow, was ist das denn? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich dachte, die Kirchensteuer gibt es nur in Deutschland und Frankreich ist das Land der Laïcité, ne? Und dann spricht man mit dem und dann erfährt man, dass aufgrund eines Konkordates eben das Gebiet, wo früher das Reichsland war, eben Elsass und Nordlothringen, dass dort die Pfarrer immer noch von Paris bezahlt werden. Und das kann man ja keinem erklären und erzählen. Schon gar nicht Menschen aus Paris wahrscheinlich. Das fand ich schon super spannend, weil es gab dann eine Trennung zwischen Nordlothringen, also ehemalig Deutschlothringen, Reichsland Lothringen und dem freien, immer noch freien, in Anführungsstrichen oder unterstrichenen Lothringen. Und das hat man gemerkt. Also allein an so einer Kleinigkeit, dass die Pfarrgemeinden anders ausgestattet sind. Ne? So. Man merkte es aber auch, dass die Brüche natürlich, ich kenne Frankreich eigentlich nur so wie üblich, Elsass, Provence, Paris natürlich, ja. Ich habe aber nie das dazwischen kennengelernt. Deswegen habe ich auch die Strecke so gelegt. Das war für mich auch wichtig. Also, dass ich die Strecke laufe, wo ich eigentlich noch nie war. Nur Dijon oder das Zentralmassiv später. Und wenn man dann in diese einzelnen Dörfer kommt, die ziemlich gut ausgestattet sind. Also die recht klein sind, ja, auch noch Dörfer sind, nicht wie bei uns, mit ganz vielen Vororten quasi, wie eine Stadt, ja. Das ist schon erstaunlich, wie stark in diesen Strukturen dann doch eine Zentriertheit auf Paris ausgerichtet ist. Das habe ich auch irgendwo gedacht und erahnt, ja. Aber dass, sagen wir mal, diese Unterschiedlichkeit der Landschaften auch aus dem Mittelalter heraus, wie es man in Deutschland auch noch merkt, sind dann immer noch mal überstülpt mit einer antennenartigen, fast schon kolonialen Art, die Dörfer dann auch gut auszustatten und damit auch zu kontrollieren. Und das hat man dann trotz dieser Brüche dann diesen Versuch von Paris quasi das Land zu beglücken, aber auch zu kontrollieren. Das fand ich dann auch wieder sehr erstaunlich.
Jetzt warst du gerade beim Thema Religion, beim Thema christliche Religion, hast von deinem Gespräch mit dem Pfarrer in Thionville berichtet. Das passt jetzt ganz gut, weil vor einer Woche war Maria Himmelfahrt. Frankreich, du hast es gesagt, ist eine laizistische Republik, aber dieser Feiertag, kann man sagen, glaube ich, ist trotzdem etwas Besonderes in Frankreich. Er strukturiert die Sommerferien. Mitte August, am 15. August, da arbeitet dann wirklich keiner mehr in Frankreich. Und wird auch religiös noch gefeiert. Du läufst jetzt durch ein Land voller Kirchen, voller Klöster, heiligen Figuren und christlicher Tradition. Wie stark wird aus deiner Sicht, Jakobsweg ist ja auch eine christliche Tradition in dieser Hinsicht, wie stark wird diese christliche Tradition noch gelebt in diesem Land?
Das ist schon auch sehr erstaunlich. Denn also ich finde es fast stärker, als ich das geglaubt habe, aber in einer Art, die natürlich nicht nur positiv zu bewerten ist. Ne? Also man spürt ein Stück weit katholische, christliche Tradition als französische Tradition. Das würde ich mittlerweile so deutlich sagen. Ne? Also das natürlich habe ich vor allem nur die klassischen Franzosen und Französinnen gesehen in diesen Dörfern. Ja? Das sind die Leute, die mit Paris auch ein großes Problem hatten, auch politisch. Die auch nicht in die Kirche gingen unbedingt. Es gab natürlich viel mehr getroffen, die in die Kirche gehen als andere, weil man ja nachfragt, kann ich ja übernachten oder so etwas. Oder man sieht die Strukturen so ein bisschen mehr. Aber natürlich merkt man das, wie in Deutschland übrigens ja auch, merkt man ja natürlich eine große Befremdung mit dem, was christlicher Glaube und Kirche angeht. Aber kulturell ist das für eine gewisse Gruppe meiner Meinung nach, das ist so meine Erfahrung bis jetzt, ich werde es dieses Jahr in der Woche nach Lourdes weiterlaufen, also da wird es noch wahrscheinlich noch härter. Ja, aber es gibt so eine gewisse konservative Katholizismus, den ich so in Deutschland in der Form nicht kenne. Das ist schon ein nationalkonservativen Katholizismus, muss ich dazu sagen. Ja, gerade im Lothringen ist es besonders hart. Ich kann gar nicht die Grenze ziehen, gucke gerade auf die Karte. Aber es gab ja irgendwann mal die Grenze, wo in einer Kirche nicht mehr Jeanne d'Arc als große französische Heldin aufgestellt worden ist. Ja, also man bekommt das, irgendwann hört das total auf, also es interessiert keinen mehr im Zentralmassiv, ja, aber bis zu einem gewissen Grad, wo auch die Kämpfe herrschten, wo auch, sagen wir mal, Deutschland, Frankreich wahrscheinlich die Kriege hatten, da ist dieses Nationale bis hin zur verrückten Episode in einer kleinen Kapelle, wo angeblich Jeanne d'Arc jeden Samstag beten ging, war ein alterer Herr, der die Kirche immer aufmacht an dem Tag, die Kapelle, und sagte, es ist ja völlig klar, Jeanne d'Arc hat den Brexit schon vorausgesehen. Ja, also so ganz verrückte Analogien, die ich, sag mal, in der Form noch nicht gehört habe.
Und da sagst du, im Zentralmassiv war das verschwunden. Andererseits, wenn wir über das Zentralmassiv kurz sprechen, Le Puy-en-Velay, warst du wahrscheinlich auch, weiß ich jetzt nicht genau, nicht mehr genau in Erinnerung. Ja. Genau, Herz des katholischen Frankreichs. Da ist es dann ganz anders, oder?
Ja, das habe ich dann nicht so gespürt. Das ist ja immer nur so ein Tag, ne? Aber das war alles entspannter. Da spürte man vielleicht so ein bisschen noch mehr dieses eher christlich. War ja auch in Thésée, das ist ja eine völlig verrückte Sache, weil Thésée ist ja auch auf dem Weg gewesen. Thésée ist dieses wirklich beeindruckende für Jugendliche, so quasi so ein Woodstock für linkskatholische Jugendliche, ne? Was aber sehr deutsch geprägt ist, muss man dazu sagen. Das ist aber nicht das, was ich sonst so in Frankreich erlebt habe. Ich habe in einigen Stellen schon sehr stark sehr, sehr konservative katholische Strukturen erlebt, die ich so in Deutschland gar nicht kenne. Das ist schon manchmal sehr eindrucksvoll und sehr schön, ja, das ist nicht der Punkt. Hinzu kommt, dass ab dem ehemaligen Reichslanden die Pfarrer dann alle schwarz sind. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber glaube ich 80%, die dann auch nicht viel verdienen, weil sie eben nichts vom Staat bekommen. Da merkt man auch so eine umgekehrte koloniale Vergangenheit. Ne? So, da ist ein Teil von Frankreich, was ich so nie kennengelernt hatte bisher. Ja.
Und ganz praktisch gefragt, heißt das dann, die Kirchen sind am, oder je nachdem, wo man jetzt gerade ist, aber sind die Kirchen dann am Sonntag voll oder leer?
Das, ja, it depends, ne? So, also man hat wirklich die Situation, also die Kirchen sind erstmal sehr oft verschlossen, sehr viel mehr noch als in Deutschland. In Deutschland gibt es fast in jeder, auch wenn da gar nicht groß was los ist, aber eine offene Kirche mit einem Pilgerstempel, wo man dann selber stempeln kann quasi. Ne? Das ist in Frankreich nicht so. Da muss man dann zur Mairie. Ja? Aber die Mairie ist dann immer offen mit den Sekretären, was in Deutschland in der Form nicht gibt. Ja? Also die Mairie ist nochmal so ein Sonderfall, ist schon fast religiös auch. Es gibt wirklich Teile, die wirklich noch gut besucht werden. Da stirbt man aber so, also wir stehen zusammen, wir sind quasi das Dorf oder wir sind die Region und da sind wir unglaublich stark. Aber dann gibt es auch wirklich Bereiche, wo es dann gar nicht mehr ist. Ne? Und da, man findet dann auch kaum noch eine Kirche, die geöffnet ist oder ein Messen oder so etwas. Das ist nicht viel was anderes als in Deutschland, zumal ja in Frankreich auch das Hauptproblem, also was ich auch nicht so festgestellt hatte, das Land ist schon menschenleer in weiten Teilen.
Diese Diagonal du Vide.
Es gibt einfach weniger Dörfer. Ne? Punkt. Genau die Linie, die sonst keiner läuft. Ne? So, und, ja. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ne? Also wie lange man laufen kann, ohne ein Dorf zu sehen. Ne?
Jetzt gibt es diese sehr katholisch, du sagst nationalistische Strömung in Frankreich, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, auch für dieses Land, genauso wie für Deutschland, ja zu dem Schluss kommen, dass die religiöse Bindung zumindest im christlichen Teil der Bevölkerung doch im Rückgang sich befindet. Was heißt das eigentlich absolut für die Kirchen? Bleiben die dann europäische Kulturorte, auch wenn immer weniger Menschen glauben und dorthin gehen?
Also was ich schon spannend finde ist, anders als in Deutschland ist ja die Kirche schön strikt getrennt, aber immer für manche Dörfer noch das Letzte, was zusätzlich im Staat noch da ist. Das ist einfach, sagen wir, das Vereinswesen in vor allem katholischen Gebieten, wie ich es erlebt habe. Da habe ich auch einen Unterschied zwischen Ostdeutschland, protestantischen und katholischen Gebieten erlebt. Aber das Vereinswesen in katholischen Dörfern, Schützenvereinen und so weiter, das ist schon sehr auch kirchlich geprägt. Das heißt, so, das ist ja dieser Unterbau, ne? diese Vorfeldorganisation zum Teil auch. Ne? Und das ist etwas, was man in Frankreich merkt. Da merkt man einfach diesen Zentralismus. Die Mairie ist schon mal der zentrale Ort vor Ort. Nur 130 Einwohner, aber es gibt eine Mairie. Ja? Und es gibt sogar ein Tourismusbüro in Orten, wo man nicht glauben könnte, dass es ein Tourismusbüro gibt. Dann gibt es höchstens noch was Kirchliches. Ja, das war's. Ja, und das ist dann etwas Kirchliches, aber auch nicht mehr so zentral. In manchen Dörfern, das habe ich jetzt kurz vor Toulouse erlebt, südlich von Conques, das war unglaublich, wie da eine ganze Gemeinde auflebte, Restauration. Und das war einfach ein Ort, der auch, es glaube ich, auch nicht so leicht hat. Aber wo es eine ganz starke Gemeinde, wo ich auch aufgenommen worden ist von einem tollen Menschen, tollen jungen Familie, die auch so richtig mir dann zeigte, wie das Gemeindeleben da aufblühte. Das habe ich auch erlebt, ja. Und auch jetzt nicht im Nationalismus, also ich würde das auch nicht nationalistisch nur nennen, sondern nationalkatholisch. Gerade im Katholischen, eine universale Kirche, das irgendwie noch national prägt, finde ich schon grundsätzlich seltsam. Aber das ist in Frankreich dann halt doch mehr ausgeprägt als in Deutschland.
Jetzt hast du uns gerade erklärt, dass es ja überall, auch selbst in dem kleinsten Dorf, halt noch diese Mairie gibt, die dann auch die zentrale Anlaufstelle für die Menschen ist. 36.000 Gemeinden gibt es in Frankreich, beziehungsweise sind mittlerweile etwas weniger geworden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil doch die ein oder andere Gemeinde wird zusammengelegt, dann entstehen so Gemeindeverbünde. Was mich dann zu der Frage führt, merkt man da schon in den untersten, ja, staatlichen Repräsentanzen sozusagen, die Sparpolitik und die engen finanziellen Spielräume Frankreichs?
Ja, also es fängt schon mal daran an, dass es einfach super ausgestattet ist. Also die Tatsache, dass man fast in jedem dieser Dörfer, die ich gesehen habe, eine öffentliche Toilette fand. Also neben der Kirche, zwischen Mairie und Kirche quasi, ne? So, was ich völlig unsinnig fand, ja, so. Aber gut, ja, die war dann halt da und es gibt dann eine Infrastruktur, die ist erstaunlich. Also, es gibt wahnsinnig viele Gites, die dann auch von Familien genutzt werden können, was mir als Pilger dann auch gepasst hat, wenn man dann bei der Mairie den Schlüssel abholte und dann konnte man für 15 Euro konnte man da übernachten. Einen schönen, am kleinen See in der Nähe des Dorfes. Ja, und das ist nicht unbedingt nur gemeint, ich bin da nicht so drin, woher es kommt und was, wie das genutzt wird, aber das ist nicht unbedingt, glaube ich, so ein Ort, wo man Urlaub machen kann. Es wird halt auch für Millionen eine Möglichkeit, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dort unterzukommen oder da Tage zu verbringen oder Wochen zu verbringen, Urlaub. Das heißt also, man merkt, es gibt so eine staatlich finanzierte, also wirklich staatlich finanzierte Infrastruktur, die ist relativ stark. Das ist nicht zu vergleichen mit deutschen Dörfern, die ich gesehen habe. In den deutschen Dörfern gibt es halt das Gemeindezentrum, was dann von der Kirche bezahlt wird. Und dann gibt es noch was anderes, einen Schützenverein, da gibt es was anderes. Da gibt es sicherlich auch staatlich mitfinanziert, aber es ist nicht der Staat, der das macht. Und das ist halt der kleine Unterschied. Und dann merkt man, wenn dann gesagt wird, da haben sie die Laternen nicht finanziert, dann ist halt Paris schuld. Und das hat man dann, ich habe ja übernachtet in 40 Familien. Da gibt es auch ganz tolle PDFs, wo man dann nachlesen kann, wo kann man anrufen, dass man übernachten kann. Und deswegen habe ich ganz, ganz viel mit meinem rudimentären Französisch ganz, ganz viele Abendgespräche gehabt mit den Leuten. Und es war immer das Thema, dass der Staat sich zurücknimmt und rauskommt aus dieser Infrastruktur. Das heißt also, ich glaube, der Staat hat wahnsinnig viel investiert und kann das nicht mehr leisten auf Dauer. Und dieses Zurückziehen, da gibt es halt nichts Neues dafür. Das heißt, das Eigenengagement, wie das vielleicht in deutschen Vereinen noch läuft, das nimmt dann auch zurück. Und das ist übrigens auch eine gewisse Parallele, die ich fand zu Ostdeutschland. Da war das ähnlich, weil der Staat hat dann investiert nach der Wende. Und diese Dörfer sind auch teilweise ziemlich trostlos in Ostdeutschland, wenn man da durchläuft, super saniert vielleicht. Aber sag mal, es gab da kein Leben mehr. Also es gab dann einfach dieses, ne, man hatte nicht das Gefühl, dass die Menschen sich selbst organisieren können. Ja, und das ist mir schon aufgefallen, dass dieser Teil des Zentralismus ist mir noch nicht so aufgefallen, vorher bei Frankreich.
Aber welche Schlussfolgerung ziehen die Menschen daraus? Sind sie jetzt
Anti.
resigniert und sagen,
Ja,
ja, da muss sich
ja.
was ändern? Hoffen sie darauf, dass sich was ändert? Gehen sie eigentlich davon aus, dass das Geld vielleicht in 1, 2, 3 Jahren auf wundersame Weise dann wieder fließt? Oder
Nee.
sind sie,
Also
ja.
ich habe keinen entdeckt, der Macron gewählt hätte. Keinen. Hat mir auch keiner gesagt, dass er Le Pen wählen würde oder Mélenchon. Aber ich glaube eher, dass es in die andere Richtung geht. Aber da war keiner, der antieuropäisch ist oder antideutsch oder irgendwas. Also gar nicht. Ja, die haben mich ja aufgenommen. Das sind ja tolle Menschen, ne? Die super gastfreundlich. Ne? Also das war übrigens auch diese Landschaften. A, sind die Landschaften gar nicht so unterschiedlich, wie ich dachte erst. Ne? Ich dachte, das Zentralmassiv wäre unglaublich anders. Nein, aber auch die Art, wie die Leute reden. Sie kannten alle das deutsche Rentensystem. Ne? Also ganz viele erzählten davon, dass sie das deutsche Rentensystem nicht haben wollen. Ja? Weil die News aus Paris halt ständig sind. Achtung, Achtung, es könnte passieren, dass wir so werden müssen wie die Deutschen. Und das merkt man, ja. Und dann ist dann halt so eine Struktur und dann ist das Auto hat noch eine viel größere Rolle als in Deutschland. Man sieht einen beeindruckenden TGV, der dann mal durchrast auf der Strecke, aber man hat ja fast nie Busse. Ja, also ich habe Dinge erlebt, wo man einfach keinen Bus bekam, obwohl es eigentlich keine kleinen Städte waren. Also man macht es entweder mit Auto vor Ort. Und dann auch lange, weil es auch weitere Entfernungen sind. Aber die Menschen sind auch gut bezahlt. Das sind dann so guter Mittelstand. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da jetzt arme Menschen gesehen hätte. Aber die waren schon resigniert, dass das auf Dauer nicht so gut gehen wird. Fand ich nicht sehr angenehm.
Ja, aber was folgt am Ende daraus, wenn du sagst, okay, ich habe da keinen getroffen, der Macron gewählt haben, wenn wir jetzt mal das Zentrum mit Macron besetzen? Die sagen aber auch nicht, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sie wählen Mélenchon, also die
Ja.
extreme Linke. Oder sie wählen Le Pen, die extreme Rechte. Also was bleibt dann am Ende noch übrig? Welche Lösungen sehen die Menschen?
Resignieren, gehen nicht zur Wahl, überlassen es den anderen, weil die ja noch nicht dran waren. Keine Ahnung. Also das haben wir ja auch in weiten Teilen Deutschlands. Das ist jetzt nicht nur ein rein französisches Problem, aber ich glaube bei Frankreich, als Politologe sage ich jetzt mal so, wenn das Problem dann kommt es richtig. Ja, das kann man lange aufhalten durch das Präsidialsystem, was ja so gewünscht war von de Gaulle, ne? Aber was natürlich, wenn die Mauer einmal bricht, dann bricht sie richtig auf. Ne? Und wenn man in der Occitanie ist und dann ein bisschen redet, wie ist die Unterschiedlichkeit der Region. Bei Toulouse, muss ich sagen, das ist so mal der Ort, wo ich dann denke, so wow, das ist so kann man schon mit Münster vergleichen. Das ist halt schon mal was anderes, ja. Bei Lyon weiß ich nicht so ganz, habe ich nicht so durchgelatscht, aber ich habe Saint-Étienne der Strecke auch so erlebt.
Auch eine Industriearbeiterstadt,
ja. Was mich dann so auch überrascht hatte, weil das war eher so Lüttich-Belgien, ne? Auch Hardcore, wo drumherum aber doch relativ Wohlstand noch ist. Ja, man spürt in den einzelnen Gesprächen doch sehr stark, dass die Menschen eine Verunsicherung haben und dass sie sehen, dass das, was sie bis jetzt hatten, immer mehr zurückgeht. Und das macht ja was mit einem. Und das, was du ja genau fragst, was ist die Alternative, dann ist die nie vorgekommen. Sie müssen halt da was in Paris machen, ne? Oder Brüssel vielleicht auch noch.
Jetzt hast du gerade auf das politische System Frankreichs verwiesen, auf den starken Präsidenten, der kann dann einiges aushalten, aber dann, wenn es nicht mehr, oder einiges steuern, dann, wenn es nicht mehr geht, ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, dann knallt's. Also, wenn ich das jetzt mal ein bisschen zuspitze, erlebst du da ein Land in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem vorrevolutionären Zustand?
Ich habe noch nie eine Revolution richtig mitgemacht, deswegen ist es schwer, das zu behaupten, aber ich glaube schon, dass es gärt. Und dass eben, also es gibt keine Polder, wie die Niederländer nennen das ja Poldersystem. Wir versuchen quasi die Probleme so in, der Damm bricht nicht, sondern wir lassen das Wasser in die Polder und dann ist quasi dadurch, das Feld überflutet schön und doof, aber der Damm hat gehalten, ne? Und diese Polder sehe ich nicht in Frankreich. Wenn wir über die Kirche reden, da gibt es ja Teile der nationalistischen und konservativen Franzosen, die jetzt in diese Richtung gehen, ja. Es gibt ja, glaube ich, mehr Taufen denn je in Frankreich, wo es.
Erwachsenentaufen.
Ja, Erwachsenentaufen, ja, ja. Das erlebe ich hier auch übrigens auch in Ostberlin in meiner Gemeinde, ne? Das gibt's auch, ja. Es gibt auch Zunahme jetzt hier im Berliner Bereich, hat andere Gründe vielleicht, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Versuch, die Identität neu zu finden. Wo gehe ich da hin, ja? Aber da gibt's nicht genug Polder dafür. Und das ist meine Hauptkritik auch an diesem französischen Zentralismus, den ich gar nicht so sehr als Paris bezogen nur sehe, sondern gesellschaftlich. Also die Pfarrhäuser sind zu und die Mairie hat das übernommen. Und wenn die Mairie jetzt auch noch weggeht, dann ist gar nichts mehr da. Und das ist ein Problem. Also das ist jetzt wirklich, ne, Küchenfranzösisch, ne? Also, ne, also das ist einfach nur ein Gefühl, ne?
Ja. Ja, es fehlen die Zwischengewalten.
Ja, also diese intermediäre Ebene, die man ja in Frankreich mit der 5. Republik kaputt gemacht hat. War vorher anders, ne? Und das ist dann ausgerechnet in den ehemaligen Reichslanden, zumindest im katholisch-kirchlichen Bereich, noch anders ist. Das ist ja dann auch ein Treppenwitz, ne?
Das ehemalige Reichsland, das du jetzt wieder angesprochen hast, das gibt mir die Möglichkeit, nochmal ein bisschen stärker in die Geschichte zu schauen, nachdem wir jetzt eher auf die aktuelle Politik geblickt haben. Auf deinem Weg durch Lothringen kommt zu diesen, ja, wie zu diesen sichtbaren Schichten, sage ich jetzt mal, plötzlich deine eigene Familiengeschichte hinzu. Dein Großvater war hier Kriegsgefangener. Wie verändert das einen Ort, wenn die europäische Geschichte plötzlich Familiengeschichte ist?
Ja, das ist schon ein bisschen mit dem Herzen, ne? Weil es ist jetzt nichts Neues. Ich komme aus Paderborn und da gibt es die älteste Städtepartnerschaft überhaupt in Europa. Mit Le Mans, da gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel dazu, die wirklich schon seit dem Mittelalter eine ewige Freundschaft haben, ja, zwischen den Bistümern, aber dann auch die Städte. Deswegen gab es immer wahnsinnig viel dort. Ich hatte eine Französischlehrerin, die aus der Gegend kam. Also es war ein super Austausch zwischen Paderborn und Le Mans. Immer noch, glaube ich. So, und deswegen ist das nicht so ganz was Neues, aber es war schon immer auch klar. Also ich habe nie so ganz begriffen, wie das dann wirklich dort war und dass ein deutscher Kriegsgefangener quasi dann Zwangsarbeiter wurde in der Nähe von diesem Cattenom, von diesem Kernkraftwerk, das kann man da sehen sehr gut, dass der halt dann halt so einen Schafstall aufgebaut hat, also wirklich einen Schafstall aufgebaut hat aus den Resten der Verteidigungslinie der Franzosen, die er rausgenommen hat und dann daraus, aus den Wellblechdingern, die dann in den Schützengräben waren, daraus einen Schafstall gemacht hat. Und die erstaunlichste Story, die ich dann hatte, war halt dieses kleine Mädchen, Enkelkind, glaube ich, oder Urenkelkind von dem Bauern quasi, der leider nicht mehr lebt, aber die Tochter lebt noch, dann mich dann in den Arm genommen und gesagt, dein Opa war ein ganz toller Mann und so, weil die Schafe immer noch glücklich sind. Das ist schon herzerreißend, ne? Also das ist schon eine tolle Sache. Wobei ich nochmal zusätzlich sagen will, ist, das war mir auch nicht so klar. Die haben mir natürlich auch erzählt, dass bis de Gaulle kam, ausgerechnet, Deutsch noch in der Schule gelehrt wurde, ne? De Gaulle hat das abgeschafft. Ne? Also es gibt dann auch andere Stories in der Gegend, ne? Wo man dann halt sagt, wir gehören zusammen, wir sind mit einem, heute würde man sagen, luxemburgischen, dem moselfränkischen Dialekt unterwegs und Deutsch verlernen hier alle, weil alles zentralisiert worden ist. Ne?
Hast du noch viele Menschen dort getroffen, die Deutsch sprechen?
Nee, nicht wirklich. Aber es gibt diese, die nenne ich immer so, in Deutschland sind das die, die Latein gelernt haben, sind in Frankreich die, die Deutsch gelernt haben. Mit dem Vorteil, dass Deutsch noch eine lebendige Sprache ist. Also man hat ganz oft Leute getroffen, die wirklich gut ausgebildet waren, obere Mittelschicht oder Mittelschicht sind, die, die Deutsch wirklich gelernt haben und das auch gerne angewandt haben. Also sehr schön eigentlich auch. Also bestes Beispiel war in der Nähe von Tessé, wo ein kleines Schloss, ein wunderbares Renaissance-Schloss ist und der Schlossbesitzer quasi auch Führungen machte und der konnte super Deutsch und er hat das alles auf Deutsch gemacht für mich alleine. Ja. Das ist ganz oft so in Frankreich, dass dann das Englische ja auch immer noch nicht gemocht wird. Ja. Nun ist mein Französisch mittlerweile gut genug auf der Strecke, das hat das auch gebracht, dass ich mittlerweile Smalltalk-Französisch kann, dass die doch stolzen Franzosen dann doch mit meinem schlechten Französisch lieber reden als. Aber wenn sie Deutsch können, dann tun sie es sehr, sehr gerne. Ja.
Nicht weit davon, wenn wir in Lothringen bleiben, liegt ja die Welt Robert Schumanns. Wie stark hat dich diese Geschichte, diese Vergangenheit inspiriert auf dieser Reise?
Naja, die Welt Robert Schumann hört dann schnell, ziemlich schnell auf. Also es ist halt nur dieses Nordlothringen. Ne? Also wenn man kurz vor der Nancy ist es vorbei. Dann, danach ist das nicht mehr. Ne? Das ist wirklich dieses Gebiet, was im Übrigen auch, nenne ich mittlerweile Groß-Luxemburg. Das habe ich in der Form auch nicht verstanden vorher. Ich habe ja einmal übernachtet auch in Luxemburg, dass dieses ganze Luxemburg eigentlich eine 2-Millionen-Stadt ist, die in 4 Länder reinreicht. Und dass das keiner weiß, wie stark die Menschen davon leben, dass es Luxemburg gibt. Das ist gerade in der Gegend Nordlothringen sehr ausgeprägt. Die Dörfer wirken, ja, die wirken reicher, weil sie Luxemburg um die Ecke haben, weil sie dort Geld verdienen. Ne? Das ist schon spannend. Das ist auch so ein Punkt, dieses, ne? Es gibt einfach ein Europa, was existiert, aber nicht wahrgenommen wird in den Hauptstädten. Und das ist schon schade. Und Robert Schumann ist ja genau der, der das deswegen auch so gemacht hat. Die Erzählung ist ja immer, ne? Es gab den Krieg und dann musste man einen Frieden machen. Aber ich glaube, für die Menschen dort ist es noch ein anderer Punkt. Sie haben einfach nichts anderes erlebt als das ständige Miteinander. Und das ist älter als nur das, was wir heute kennen in Europa. Was ich vor am Anfang ja sagte, diese Schichten, die sind ja noch da, aber sie werden mittlerweile übertüncht von dem, was vielleicht Paris oder Brüssel, vielleicht auch Brüssel, aber vor allen Dingen auch Berlin vorgeben oder die deutschen Länder. Also das ist ja der Punkt, der mich so unglaublich fasziniert hat mit diesem Schumann-Land da oder Jean Monnet-Land. Ne? Das sind ja alles Leute aus der Gegend.
Stichwort Krieg und Frieden, hast du den Eindruck, diese Erzählung der Gründerväter Europas, das zieht heute noch oder spielt das nur noch eine untergeordnete Rolle, weil die Menschen sich einfach überhaupt nicht mehr vorstellen können und das so weit weg ist, dass Deutsche und Franzosen Krieg gegeneinander führen?
Also, soweit will ich auf keinen Fall gehen. Natürlich ist, ne, ich bin auch an den falschen Stellen gelaufen, wenn ich das Dorf meines Großvaters besuche, ne, so, wo der war, ne, dann ist das natürlich, da sieht man auch dann diese Ausstellungen oder auch History Acting, wo dann Leute wirklich noch die Renaissance spielen, ne, das habe ich auch mitbekommen. Diese ganze Gegend ist schon wirklich durchnarbt und durchfurcht von Kriegsgräulen. Ne? Das ist schon da. Ich glaube, was mich am meisten negativ beeindruckt hatte, war, dass die meisten Franzosen schon ziemlich sauer waren auf diese Grenzkontrollen heute noch, aber vor allen Dingen damals auch die Grenzschließung während der Pandemie. Da merkte man ein Ressentiment, was man, glaube ich, in Berlin nicht so nah wahrnehmen würde. Wir haben doch das hier alles einfach mal abgebaut und jetzt kommen die da an und bestimmen einfach, dass hier irgendwas geschlossen wird. Auch in Luxemburg natürlich noch viel schlimmer, die sind ja auch davon abhängiger, noch viel mehr. Aber die Menschen in diesem Gebiet rund um Luxemburg, die haben schon gemerkt, dass es da doch wieder so eine Verachtung gibt auf der anderen Grenzseite, die nicht mehr in berücksichtigt, wie wir leben und wie wir zusammenleben. Und das hätten wir doch eigentlich nicht gedacht, nachdem wir doch nach dem Krieg doch viel gelernt hätten. Das ist eher die Stimmung. Nicht so sehr, dass da Krieg entstehen könnte, das glaube ich nicht.
Also noch ein Bruch sozusagen. Du sagst ja oder du schreibst ja, Europas Stärke liege in seinen miteinander verwobenen Brüchen. Was meinst du denn damit? Normalerweise würden wir ja einen Bruch doch gerade als Schwäche verstehen.
Ich würde das immer so als Pluralismus auch interpretieren, ne? Also ich will das Allglatte alles gleich machen. Das ist, glaube ich, auch gerade in Frankreich ein Thema, was man sich schon fragen muss, dass sich ein Land durchregieren kann, ne, von einer Stelle aus. Also dass man zulässt, dass man Unterschiedlichkeiten hat, dass man sich auch unterschiedlich Entscheidungsprozesse hat. Bei der geschichtlichen Brüchen meine ich dann halt auch so ein Stück weit, wenn man halt einen Bruch sieht, dann findet man jemanden vielleicht, der außerhalb dieses eigenen, der eigenen Scholle ähnliche Erfahrungen gemacht hat und eine ähnliche Denkung. Leichteste Beispiel natürlich, eine katholische Gemeinde in Paderborn kann natürlich in Frankreich, in Le Mans, Gemeinsamkeiten leichter finden. Aber genauso gut auch die grenznahe Verkehr, die Menschen, die unterschiedliche Arbeitswelten haben. Aber also das fand ich ja auch erstaunlich, wie viel dann doch irgendwie sehr gleich aussieht zwischen den Menschen, ne? Den größten Bruch, den ich erlebt habe, das war halt das Treffen mit einer algerischstämmigen Französin, die auch den Weg gelaufen ist, wo ich überhaupt nicht gemerkt hatte, dass gedacht hätte, dass jemand so einen Weg laufen würde, die das aus sportlichen Gründen, ich weiß nicht was, sehr gerne gemacht hat und die aber dann wirklich auch eine ganz andere Story von Frankreich erzählt hat, die ich natürlich überhaupt nicht gesehen hatte die ganze Zeit. Also ich habe vielleicht eine Banlieue von Metz gesehen, ja, oder im weitesten Sinne von Lyon noch später mal, aber die Brüche, die ich ja nur sah, sind ja die Brüche der alten Geschichte und der Franzosen, die sich französischer vielleicht fühlen als andere. Da bin ich halt sehr für offen, wenn man immer dieses einerseits, andererseits an konkreten Beispielen sieht. Sie ist natürlich auch eine Französin gewesen, die sich mit mir quasi über viele Sachen gestritten hat, die aber dann trotzdem sagt, ich gehöre ja nicht dazu, die akzeptieren mich nicht. Ne? Also das ist halt auf dem Weg, bin ich eine Exotin, ja, war sie auch. Ne? Das darf man dann nie vergessen, ne? Wenn man so Erfahrungen gemacht hat auf so einem Weg, dass man da auch Menschen aus dem Weg gegangen ist, die dann einfach nur zufällig einem über den Weg liefen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Sozusagen das Europa am Wegesrand, ne? Das Europa des Alltags, wenn man so will. Reicht das aus oder kann das ein Gegengewicht bilden, wenn das politische Europa ernsthaft unter Druck gerät, so wie wir das ja aktuell in unserer Zeit erleben?
Also ich glaube schon, dass wir uns mehr kümmern müssen um die Grenzregionen, ja, weil die Grenzregionen das wirklich leben, die wissen das. Man arbeitet in Luxemburg und man lebt in der Eifel und kauft in Frankreich ein, ja, so. Und die erleben das ja sehr schmerzhaft jetzt, wenn sie ständig an der Grenze stehen. Und das ist einfach so kurzsichtig wie nur was, weil das ist ja die Region, das sind die Regionen, wo die Menschen herkamen, die tatsächlich Europa auch gebildet haben. Ne? Das ist ja nicht nur jetzt Jean Monnet und Adenauer oder Schumann, das ist ja auch die Gasperi im Süden von Österreich, im Norden von Italien. Es gibt einfach wahnsinnig viele, die diese Grenzerfahrung hatten. Das ist ja eigentlich ein schönes Wort. Ne? Man hat Grenzerfahrung gemacht, das ist ja viel. Um Gottes Willen, das ist gefährlich, ja, Grenzerfahrung, aber man hat, wenn man diese Grenzerfahrung gemacht und die positiv gemeistert hat, dann hat man einen Stolz, der etwas Größeres erreicht. Und ich glaube, Europa lebt von seinen Grenzen, die überwunden werden. Das ist natürlich im Zentralmassiv eine ganz andere Story, als wenn man durch Lothringen läuft, weil im Zentralmassiv habe ich kein einziges ausländisches Auto gesehen, über Tage. Also habe ich auch noch nie erlebt. Ne? Also bin ich keins. Ja? Und trotzdem sind die Leute wahnsinnig offen für Europa und für Deutschland. Also das ist jetzt, weil sie andere Linien wahrscheinlich, Grenzlinien oder Wegeslinien ziehen. Also Grenzen und Wege, das zusammenzubringen, das ist schon spannend. Und das nenne ich dann auch wieder die Vernetzung. Ne? Das ist in meinem Job auch immer ganz wichtig. Wir haben unterschiedlichste Verbände bei der Europäischen Bewegung Deutschland. Das sind die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Die wissen trotzdem, wenn sie nicht zusammen Netze bilden, dann haben sie auch keine Grundlagen mehr der Arbeit und der Möglichkeiten. Und Europa muss sich einfach stärken durch Netze, also Vernetzung. Und was ist eine größere Vernetzung, bessere Vernetzung als uralte Wege, die heute jetzt vielleicht Wanderwege sind, aber auch Autobahnen oder Schienenlinien, ne?
Bleiben wir doch mal bei diesen Netzen, ne? Du schreibst, Europas Stärke liegt in miteinander verwobenen Brüchen. Wenn du jetzt einem Menschen, der nie auf dem Jakobsweg unterwegs war, erklären müsstest, was du auf diesen Hunderten oder waren es, ja, sind mittlerweile wahrscheinlich Tausende, ne,
Ja,
Kilometer, was du dann
2700,
da, ja,
ja.
2700
Ja,
Kilometern damit verstanden hast, was würdest du ihm berichten, erzählen?
dass man auf der Autobahn und im TGV die Menschen nicht kennenlernt, ne? Auf so einem Weg erkennt man, erstmal ist man für sich selber auch zum Reflektieren da. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man denkt nach, was war das eigentlich gerade jetzt? Was war das Abendessen mit dieser Familie gestern? Man wird die ja nie wiedersehen. In so einem Dorf, ja, man wird sie nicht wiedersehen, hat vielleicht das Internet nochmal. Man kann dann aber auch weiter sagen, das war gar nicht so anders als im Sauerland. Ja, das sind erstaunliche Parallelen oft da, ne? Also die haben ähnlich geredet, ja, die haben eine ähnliche Vorstellungswelt, wie Europa läuft, wie sie leben müssen oder was sie an Möglichkeiten haben, wie sie sich bilden. Und diese Entschleunigung ist dann auch ein ganz wichtiger Faktor bei solchen Touren, die man macht. Da habe ich sehr viel raus mitgenommen.
Wir sprechen jetzt miteinander kurz bevor du abreist nach Toulouse, dann geht es weiter für dich auf dem Jakobsweg. Was steht jetzt in diesem Jahr? Was steht Ende August auf dem Programm? Wie konkret wird es jetzt für dich weitergehen?
Das Schöne bei diesem Jakobsweg ist, es ist wie so eine Autobahn, die man fahren kann oder auch nicht. Man kann den Umweg fahren und man kann immer so Abzweigungen nehmen und sucht sich das ein bisschen aus. Und ich habe so zwei Ziele gehabt, einfach auf Wege zu gehen, die ich überhaupt nicht kannte und wo ich noch nie war. Ja, Zentralmassiv gehört da dazu, ganz großer Wunsch von mir. Und den bin ich jetzt durchschritten und jetzt bin ich in Toulouse und jetzt bin ich einfach schon zu schnell fast in Spanien. Eigentlich hätte ich geplant, das irgendwie in der Rente dann irgendwie nach Santiago zu tapern. Aber da bin ich zu schnell jetzt. Mach so noch ein paar kleine Umwege. Das heißt, ich laufe jetzt nochmal südlicher nach Lourdes. Was ja auch so ein Ort ist, wo übrigens der gleiche Großvater, den ich, ne, dessen das Dorf bei Paderborn besucht hatte und den Ort, wo er gefangen war und wo er hingepilgert war, der öfters mal nach Lourdes gepilgert war, mit einem Sonderzug von Paderborn nach Lourdes. Und er hat als Kind immer gefragt, was ist das überhaupt? Die nannten das natürlich nicht Lourdes, sondern Lourdes. Immer nach Lourdes gefahren und dann laufe ich da mal hin und gucke mir das an. So, ne? Das ist so ein bisschen mein Motto und auf dem Weg ist es dann meistens anders, als man glaubt, weil das meistens interessanter ist, als man sich das erst vorstellt. Das wird jetzt so die Strecke sein. Nicht mehr ganz so spannend, weil das Zentralmassiv natürlich landschaftlich, ne, ein Hammer war. Also ich habe noch nie so menschenleere, tolle Gegenden gesehen. Ich bin dann sogar durch diese Gegend gelaufen, wo die Bestie von Givaudan war. Ne? Dieser Film, den ich toll fand mal. Wahnsinnig tolle Story. Landschaftlich, glaube ich, so mit eines der Höhepunkte in Frankreich vor allem. Mal sehen, wie das aber wird. Meistens ist es besser, als man glaubt. Sehr viele Überraschungen und diese Orte sind sehr, sehr, sehr schön und gar nicht so touristisch in der Gegend natürlich. Ne?
Folge 109 von Frankophil mit Bernd Hüttemann, wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav-Stresemann-Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mein Name ist Andreas Noll.